kann ein Mensch einen Wald pflegen? Und sollte er dies überhaupt tun?
Anders nicht als Naksch. Mut macht Geschichten, die glücklich machen. Meine Oma hatte sie drauf, diese Lebensweisheiten. Jedes Mal, wenn ich ihre Unterstützung brauchte, kamen sie aus ihr herausgesprudelt. Zum Beispiel, alles was mit F anfängt, verborgt man nicht. Füller, Fahrzeuge und Freunde. Oder, bis du heiratst, ist alles wieder gut. Doch dieser Spruch toppt alles. Anders nicht als Naksch. Immer, wenn ich Sorgen hatte, etwas nicht zu schaffen, wenn ich den Kopf in den Sand stecken wollte oder wenn ich das Gefühl hatte, es geht nicht weiter. Und ich fragte sie, kann ich das denn schaffen? Meinte sie immer, anders nicht als Naksch. Also na klar, warum denn nicht? Schieß einfach los. Und genau dieses anders nicht als Naksch, das möchte ich mit euch teilen. Dieses, es geht immer weiter. Mut macht Geschichten, die glücklich machen. Das ist mein neues Motto. Denn auch bei mir ändert sich was. Also ändern sich auch meine Mut macht Geschichten. Bleib dran. Und wenn du noch mehr mit mir reden möchtest und vielleicht dich austauschen möchtest, dann melde dich unter rino-story.de zu einem kostenlosen Gespräch an. Ich freue mich auf dich. Und nun, anders nicht als Naksch. Mut macht Geschichten, die glücklich machen.
Woran denkt ihr, wenn ihr das Wort Wald hört? Bei mir geht sofort das Bild auf Bäume, Blätter, Schatten, saubere Luft. Und bei euch? Heute habe ich eine Gesprächspartnerin am Mikrofon. Die hat da noch ganz andere Gedanken. Sie ist auf dem besten Wege, den Wald in unserer Region zu revolutionieren. Denn sie lässt nicht gelten, wenn ihr jemand sagt, das wächst hier nicht. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Barbara Rahl.
Hallo, hallo Rino, danke für die Einladung. Also ich will gar nichts revolutionieren. Mir geht es darum, den Wald gesund zu erhalten und wo es denn geeignet ist, auch Mischwald wachsen zu lassen.
Ich habe in meiner Umgebung auch Wälder und sehe, welche Schwierigkeiten oder welche Probleme damit behaftet sind. Vor einiger Zeit ist da mal ein Stückchen Wald zum Teil gerodet worden, also es ist ausgedünnt worden. Und ein Jahr später nach einem großen Sturm sind die restlichen Bäume auch umgefallen. Und ich weiß, dass das eine sehr komplizierte Situation sein kann und dass man sehr, sehr viel wissen muss. Und du hast dich in einer ganz besonderen Art und Weise dem Wald gewidmet. Natürlich ist dieses Wort, du revolutionierst den Wald, ein sehr großes Wort und das kam auch von mir, nachdem ich dir schon mal zugehört habe. Aber bevor wir genau zu diesem Thema Wald und du kommen, erzähl doch einmal erst ein bisschen was von dir, bitte.
Ja, ich bin von Hause aus Biologin, habe also Biologie studiert, eigentlich Umweltbiologie und Mikrobiologie und bin durch sehr, sehr viele verschiedene Stationen dann hier in Brandenburg gelandet und da zu Wald gekommen.
Du bist nicht nur Mikrobiologin, sondern du hast auch Patente im Bereich der Wasserwirtschaft entwickelt. Um was ging es da genau und hat das etwas damit zu tun, dass du auf den Wald gekommen bist?
Ich glaube, mit dem Wald hat es eher indirekt zu tun. Ich bin Biologin und ich habe in ganz vielen verschiedenen Bereichen der Biologie gearbeitet. Und die Wasseraufbereitung war oder ist eben einer davon. Also ich habe zunächst ein Verfahren bearbeitet, in dem man mit Hilfe der Zebramuschel Badegewässer aufbereiten kann. Also diese Muschel kann unheimlich gut filtrieren und sie entfernt auch Keime und sogar Schwermetalle aus Gewässern. Das kann man nutzen für die Badegewässeraufbereitung und ich hatte es damals auch weiterentwickelt als dritte Reinigungsstufe von Abwasser, also für Kläranlagenablauf und das tatsächlich dann auch zum Patent angemeldet. Also es war erst ein Forschungsprojekt, also ich habe auch eine Doktorarbeit geschrieben, stand die Frage, verteidige ich das für den Doktortitel oder mache ich andere Sachen und ich fand es einfach viel spannender, auf der wirtschaftlichen Seite weiterzugehen und stattdessen ein Patent anzumelden, als jetzt irgendeinen Titel, den ich eigentlich gar nicht haben wollte, weiter zu verfolgen. Ja, und dann habe ich während der Anmeldung diese Patentanwälte kennengelernt und dann ergab sich, dass die gerade was zu schreiben hatten, also gerade einen Mandanten hatten, der eine Erfindung in der Wasseraufbereitung anmelden wollte und da war meine Fachexpertise gefragt und seitdem habe ich diesen Patentanwälten ab und zu zugearbeitet. Aber mit dem Wald direkt hat es ehrlich gesagt nichts zu tun, außer dass der Wald einfach nur ein anderes biologisches Thema ist.
Also wenn ich an Patent denke oder an Patentamt, dann denke ich immer an Albert Einstein, weil er da gearbeitet hat. Und das ist für mich genauso ein Huch wie Albert Einstein selber. Das ist für mich so eine eigene Welt. Aber ich kann mir das schon sehr gut vorstellen. Und ich muss mich entschuldigen. Ich müsste ja eigentlich sagen, Frau Dr. Barbara Rahl.
Nee, müsstest du nicht, weil ich mich ja gegen diesen Titel entschieden habe. Also es war eigentlich ganz witzig. Ich hatte ja alles fertig und war alles bereit. Ich hätte nur noch eine Prüfung machen müssen. Da wurde aber gerade die Prüfungsordnung geändert. Das heißt, ein halbes Jahr später hätte ich nur in 2 Fächern eine Prüfung machen müssen, anstatt aktuell in 3 Fächern. Und ich dachte, boah, dann kannst du ja das halbe Jahr noch warten und machst dann eine Prüfung, musst weniger Fächer büffeln, die du hinterher nie wieder brauchst. Und in der Zeit habe ich aber diese Patentsache weitergetrieben. Und in der Zeit habe ich auch festgestellt, dass alle Menschen, die mich weitergebracht haben oder die mir unheimlich viel bedeutet haben, die hatten alle keinen Doktortitel. Und alle, die gerade versucht hatten, mich über den Tisch zu ziehen, die hatten alle einen Doktortitel. Und das muss jetzt niemand persönlich nehmen, aber es war für mich so eine Erkenntnis, wo ich sagte, nee, ich will den Titel nicht, ich brauche den nicht. Ich habe meine Sachen gemacht, ich weiß, was ich kann, aber ich brauche da keinen so einen Doktor dazu. Und ich wollte halt lieber die Patente haben und bin in der Schiene weitergegangen.
Da sprichst du was aus, worüber ich viele Jahre geschwiegen habe. Ich habe ja selbst auch einen Doktor gemacht. Ich bin stolz darauf, dass ich es gemacht habe. Für mich ist es ein Durchhalteorden, weil die wenigsten, die 88 das angefangen haben, haben durchgehalten. Aber gleichzeitig ist es auch eine Sache für mich, wo ich sage, ich habe es gemacht, es ist in Ordnung. Ich habe aber auch festgestellt, ich bin kein Theoretiker, ich bin Praktikerin. Ich liebe meine Arbeit als Lehrer und ich bin an die Schule zurückgegangen als Lehrerin. Und da spielt der Doktor keine Rolle, da wurde auch nicht bezahlt. Ich bin eigentlich überqualifiziert. Und diese Ambivalenz, mit dem Doktortitel umzugehen, die sehe ich genauso wie du. Ich musste alle möglichen Prüfungen machen. Ich habe Russisch gemacht, ich habe Englisch gemacht, ich habe Marxismus-Leninismus gemacht, weil das alles zu DDR-Zeiten dran war. Und dann habe ich das Rigorosum gemacht und die Verteidigung, weil das alles in der BRD dran war. Ich habe also alle Prüfungen mitgenommen, die in irgendeiner Form gingen, bloß um den Mist fertig zu machen, in Anführungsstrichen. Man geht doch sehr, sehr unterschiedlich damit um. Und für viele ist das ein Bohai, wie man so schön sagt, der hat einen Doktor oder sie hat einen Doktor. Und für manch anderen ist das, ja, ich habe es gemacht und dann ist gut.
Genau, so sehe ich das auch. Ich habe es gemacht, die Ergebnisse sind da, die Ergebnisse sind nutzbar und die Ergebnisse wurden genutzt. Das reicht.
Genauso sehe ich das aber auch im Zusammenhang mit dem Wald.
Und ehrlich gesagt hatte ich mich vorher mit Wald noch nicht sehr viel befasst und nun war ich plötzlich Waldeigentümerin. Erstmal bin ich mit dem Förster da durchgegangen, um zu klären, wo ist denn mein Wald? Also ich meine, das sind ja erstmal nur Bäume und du weißt ja nicht, welcher gehört jetzt mir und welcher gehört mir nicht mehr und wie erkenne ich das? Was ist meins? Und dann bin ich mit einem anderen Experten da durch und habe gesagt, so, was mache ich denn jetzt damit? Es sah ziemlich langweilig aus, muss ich sagen. Kiefern und Kiefern und zur Abwechslung Kiefern. Ich habe mich halt gefragt, kann man da was anderes machen oder muss das hier so aussehen? Und der Förster, der damals zuständig war, sagte zu all den Ideen, das wächst da nicht. Vergiss es, haben wir alles schon ausprobiert, das wächst da nicht. Der andere Experte sagte, doch, könnte schon sein, lass uns ausprobieren. Wir machen mal ein kleines Stück. 1 Hektar haben wir damals umgebaut. Ja, und heute, das ist jetzt über 10 Jahre her, heute kann man durch dieses, das wächst da nicht, durchgehen. Es ist ein kleiner bunter Dschungel geworden, durch den ich einen Trampelpfad markiert habe. Und da kann man jetzt viele verschiedene Arten erleben.
Schon die Geschichte mit dem den Rand oder die Grenzen von deinem Wald finden, finde ich schon mal sehr interessant. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da so normal Otto-Verbraucher mitten im Wald steht und sagt, was, das soll mir gehören und ab da soll das andere sein? Wie soll die Grenze verlaufen? Hier ist keine Linie, hier ist keine Straße, hier ist gar nichts. Das ist einfach nur ein Baum und dann der nächste Baum. Wie macht man sowas? Hat man da einen GPS-Sender dabei oder wie funktioniert sowas?
Na, man hat natürlich Koordinaten und findet diese Koordinaten und oft sieht man dann mit etwas geübterem Blick auch, wo die Grenze verläuft, also wo mit dem Wald anders umgegangen wurde, wo die Bäume jünger sind oder älter oder. Und ich meine, eigentlich ist es ja auch nicht weiter schlimm, eigentlich ist es völlig egal, wo mein Wald anfängt und wo er aufhört, nur wenn ich eben anfange, zu fällen oder umzubauen oder zu pflanzen oder Zäune zu ziehen, dann sollte ich schon ziemlich genau wissen, wo meins ist und wo meins nicht ist. Wird in der Regel markiert, wenn man sich die Mühe macht, mit so einem Doppelring zwei Kreise um den Baum rum. Heißt, hier ist der Grenzbaum.
Also ich habe da schon öfter mal was gesehen, da wurden dann irgendwelche roten Kreuze gemacht oder irgendwelche weißen Linien. Und später dann habe ich dann festgestellt, aha, die Bäume, die diese Kreuze hatten, die sind jetzt nicht mehr da, das ist also ausgedünnt worden. Die sind dann sozusagen ausgesucht worden zum Fällen.
Also wenn die Leute mit den Motorsägen im Wald sind, die fangen ja nicht erst an, groß zu suchen, wen fäll ich und wen fäll ich nicht, sondern das macht man sinnvollerweise vorher und markiert dann typischerweise mit dem X, welcher Baum gefällt wird, aus welchem Grund auch immer, weil er krank ist, weil er morsch ist oder weil er ein Wertholzbaum ist, den man eben nutzen möchte. Und die mit einem Strich sind manchmal in einer Linie, wo man eine Rückegasse anlegt. Der Punkt heißt meistens, dass genau der stehen bleiben soll, weil er besonders wertvoll ist, weil vielleicht Spechthöhlen drin sind.
Ah, okay.
Aber es hat auch ein bisschen auch jeder so sein eigenes System zu markieren.
Aber wie kommt man denn eigentlich als Biologin darauf, sich einen Wald zu kaufen?
Also zunächst gar nicht. Zunächst gab es den zum Grundstück meines Partners dazu und er wollte sich halt einen Hof kaufen und dann hatte er plötzlich auch einen Wald. Und ich bin natürlich auch auf den Geschmack gekommen und habe mir viele Jahre später auch ein eigenes Stück Wald gekauft hier in der Nähe. Musste gerade Wald meiner Familie verkaufen und weil ich dort wiederum nicht hinkomme, um irgendwas zu tun. Und habe mir stattdessen eben hier in der Nähe ein kleines Stück Wald gekauft.
Hast du eigentlich Ahnung, wie viel Wald in Deutschland in Privathänden ist?
Ich muss gestehen, ich habe die Zahlen nicht parat, aber hier im Land Brandenburg ist es eine ganze Menge in sogenannten Kleinwaldbesitzenden. Ja, könnte jetzt ausschweifen, für die gibt es auch besondere Schulungen, also eine Waldbauernschule, die sich speziell um Privatwaldbesitzer kümmert und denen so ein bisschen unter die Hand greift mit verschiedenen Themen, die man so wissen sollte, wenn man plötzlich Waldbesitzer ist.
Da fällt mir ein, ich war im Sommer in Bad Muskau und da gibt es ja einen ganz speziellen, so sehr gut gepflegten Wald, aber gleichzeitig auch noch sehr naturbelassen, also nicht wie der Wald hier in Sanssouci oder dieses Grundstück in Sanssouci, wo dann so ganz speziell das alles arrangiert wird. Dieser Park ist auf der deutschen, auf der polnischen Seite. Auf der polnischen Seite gibt es eine Waldschule, die sogar von dem Fürst Pückler schon aufbereitet und vorbereitet wurde und gestaltet wurde, um neue, andere Bäume anzupflanzen und auch exotische Pflanzen dort mit anzubringen. Das ist aber noch eine, sag mal, eine andere, höhere Baumschule, oder wie kann man sich das vorstellen?
Ich würde sagen, das ist eine andere Art von Baumschule, die sich eher auf Parks konzentriert und was da schön aussehen könnte. Im Wald ist es eher nicht so beliebt, dass man exotische Arten einbringt, sondern man sollte schon darauf achten, heimische Arten in den Wald zu pflanzen, die da auch hingehören.
Dazu habe ich mir ein paar Gedanken gemacht und habe ein bisschen recherchiert und habe festgestellt, das hast du ja schon gesagt, dass die Kiefer der am meisten auftretende Baum hier in Deutschland ist. Das sind 22%. Dann kommt Fichten mit 21% und Buchen mit 16%. Dann mit 11% Eichen. Zusätzlich gibt es noch die Hängebirke, den Bergahorn und die Schwarzerle. Und dann hat sich eigentlich die Vielfalt des deutschen Waldes schon mehr oder weniger erschöpft. Du hast da schon drauf eine kurze Info gegeben, dass dich das wahnsinnig gestört hat, dass dein Wald nur aus Kiefern besteht oder bestand. Was ist denn da die Krux an der Geschichte?
Na, es ist für den Laien einfach so, dass da schon gar kein Waldfeeling aufkommt. Also ich hatte mal Gäste da, die sagten, für mich sieht das hier gar nicht aus wie Wald. Die Krux an der Kiefer ist, sie kommt sehr, sehr gut mit Trockenheit klar und mit den sandigen Böden. Und man muss ja auch ein bisschen dafür sorgen, dass man wirtschaftlich mit seinem Wald zurechtkommt. Und die Kiefer ist da halt einfach sehr gut geeignet für den Standort hier. Wenn nur Kiefer da steht, ist einfach, dass sich auch Schädlinge sehr, sehr schnell vermehren können. Also sobald ein Insekt ankommt, das eben gerne Kiefer frisst oder an der Kiefer frisst, kann sehr, sehr schnell der ganze Bestand krank werden oder auch absterben. Und deswegen braucht man ein, zwei natürliche Gegenspieler oder am besten auch mehrere. Und die wiederum kann man eben besser ansiedeln, wenn man auch andere Baumarten da hat. Also diese Durchmischung ist ja das Grundprinzip von einem Ökosystem. das sich dann selber gesund erhält. Und es ist einfach eine sehr, sehr gute Vorbeugung für einen gesunden Wald, wenn auch so ein paar andere Baumarten einzeln dazwischen gepflanzt werden.
Da fällt mir ein, dass meine Eltern das in ihrem Garten auch gemacht haben. Wenn sie Tomaten gepflanzt haben, haben sie zwischen den Tomaten, glaube ich, immer Zwiebeln gesetzt oder irgend sowas, also irgendeine Rettichart oder was, weil dann die Tomaten weniger von diesen Pilzen befallen werden. Und auch bei Kartoffeln haben sie irgendwas reingesetzt, wo dann der Kartoffelkäfer nicht dazwischen geht. Das machen aber viele andere nicht. Wo kriegt man denn solche faszinierenden Informationen her?
Das ist jetzt eine gute Frage. Ich hätte es jetzt zur Allgemeinbildung sortiert oder zu Biologiestudium. Irgendwo eine Mischung aus beiden. Also ich glaube, das Wissen, dass die Mischung von verschiedenen Arten zur Gesunderhaltung beiträgt, das ist hoffentlich jetzt in der breiten Bevölkerung angekommen. Sowohl im Garten, im Gemüsegarten, als auch im Wald, als auch an Feldrändern oder wo man sonst mit Natur und Wachstum zu tun hat.
Das könnte man auch wieder auf Schule beziehen, weil einige wollen ja von der Koedukation weg und wollen sagen, Männchen und Weibchen sollen wieder unterschiedlich unterrichtet werden. Wo man dann eigentlich sagt, es gibt Situationen, da kann man die Jungs beiseite nehmen und sagen, so, ihr macht jetzt das und das und die Mädchen beiseite nehmen, aber ansonsten sollten doch genau wie in der Gesellschaft die verschiedensten Persönlichkeiten gut gemischt miteinander umgehen können, oder?
Ja, das sehe ich auch so. Also die Mischung macht's und auch eine Gesellschaft kann ja auch nur mit Durchmischung bestehen. Also wenn wir alle Tischler oder alle Juristinnen oder alle Lehrer wären, würden wir ja auch nicht weit kommen. Also die Vielfalt ist das, was sowohl eine Gesellschaft als auch ein Wald oder ein Ökosystem gesund erhält. Aber weil du gerade die Jungs angesprochen hast, also ich gehe zum Beispiel sehr, sehr gerne mit Jungs in den Wald, die sonst im Unterricht so als, ich sage jetzt einfach mal störend empfunden werden. Und da ist mein Konzept eben, mit denen rauszugehen, die Unterrichtsmaterialien mitzunehmen, den Lehrstoff auch super gerne und gut zu machen, aber dazwischen sich ganz viel zu bewegen und mit Holz zu arbeiten, Stöcke zu schneiden und so weiter. Also es gibt da eine ganze Menge zu tun im Wald, was man auch als Laie gut machen kann und was einfach auch Spaß macht.
Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Thema, warum wir oder warum ich dich gebeten habe, mein Interviewgast zu sein. Denn kennengelernt haben wir uns in einer Veranstaltung eines Netzwerkes in unserer Umgebung, das sich verantwortlich fühlt für Unternehmen und auch für Familien. Und wir haben uns dort kennengelernt, haben miteinander gesprochen und ich habe gesagt, Mensch, das klingt interessant. Das wäre mal eine andere Möglichkeit, die Welt aus einer anderen Perspektive, aus Perspektiven von anderen Menschen zu sehen und dann auch gleichzeitig zu erkennen, wie vielfältig die Sachen sind. Und du hast also nicht nur den Wald, um den Wald zu organisieren oder den Wald zu schützen und das nachhaltig zu gestalten, sondern du benutzt den Wald auch, so habe ich das jetzt verstanden, für ja, Weiterbildung in der Schule. Ist das richtig?
Die Weiterbildung in der Schule ist erstmal noch eine Idee. Das stößt da rechtlich auf so ein paar Hürden, die ich noch nicht ganz genommen habe. Aber es stimmt, ich nutze meinen Wald für Teamtage. Also ich gehe unheimlich gerne mit Familien in den Wald und ich organisiere auch Teamtage für Firmen. Also sozusagen der Betriebsausflug mal anders mit Aktivitäten, die der Waldpflege dienen oder die einfach auch mal eine gute Tat sind. Nenne es auch gerne Aktionstage für Körper und Wald. Dass uns als Menschen Wald gut tut, wissen wir, spüren wir, gibt es auch wissenschaftliche Untersuchungen zu. Und ich möchte halt, dass es nicht nur den Menschen gut tut, sondern dass es als Nebeneffekt auch dem Wald gut tut. Das heißt, dass wir den Wald nicht nur konsumieren und genießen, sondern auch nebenbei ein bisschen was dazu beitragen, dass er so gut erhalten bleibt.
Da muss ich wieder mal von meiner Situation ausgehen. Ich bin nun fast jeden Tag im Wald, weil ich mit meinem Hund immer eine größere Runde gehe. Und ich ärgere mich immer wieder, dass Menschen auf dem Weg zu einer Müllkippe oder wahrscheinlich auf dem Weg von der Müllkippe den Rest, den sie nicht losgeworden sind, im Wald ablagern. Und das finde ich ganz doll schlimm. Habe aber dann irgendwann auch mal festgestellt, da gab es dann so, also das war ganz schlimmer Müll, Ich weiß nicht, ob das Asbest war. Auf alle Fälle waren das irgendwelche angerosteten Teile und das war so ein richtiger Haufen. Und mich hat das dolle geärgert. Ich habe das dann auch gemeldet. Es ist aber nie weggeräumt worden. Dann war ein Winter dazwischen und im nächsten Frühjahr habe ich dann diesen Haufen gesucht. Und da hatte ich festgestellt, dass ein kleiner moosbewachsener Hügel daraus geworden ist. Wo ich dann sage, okay, der Wald verschluckt den Dreck ein bisschen. Aber trotzdem muss ich sagen, wir haben es als Kinder ja gelernt. Wir dürfen den Wald nicht schmutzig machen. Wir sollen so einen Dreck wieder mitnehmen. Glaubst du, dass sich das verschlimmert hat wieder? Oder dass vielleicht das Bewusstsein nicht so stark ist?
Ich glaube, dass die Schere größer geworden ist zwischen denen, die jeden Schnipsel aufheben, auch diejenigen, die sie nicht mitgebracht haben, und denen, die ganze Transporterladungen voll in den Wald fahren und die dort auskippen. Ich kann es ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, weil die Wertstoffhöfe ja wirklich so ziemlich alles annehmen und der ganze Sperrmüll bei dir vor der Haustür abgeholt wird. Man muss da nur anrufen. Also ich weiß nicht, warum man sich die Mühe macht, das aufs Auto zu laden und in den Wald zu fahren. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann es nachvollziehen bei den Stoffen, die sehr teuer sind zu entsorgen. Das muss man natürlich auch wissen. Asbest beispielsweise, ich weiß nicht, ob der Preis jetzt aktuell ist, ich habe was von 120 Euro pro Kubikmeter gehört, das ist natürlich schon eine Hausnummer und dann soll es auch schwarze Schafe geben, die irgendwelchen Leuten die fachgerechte Entsorgung verkaufen und letztlich dann aber doch einfach nur irgendwo hinkippen. Das ist schade, das ist übrigens auch eine Straftat und wird auch verfolgt.
Die Nachhaltigkeit ist für viele Menschen oder auch die Klimafreundlichkeit ist für viele Menschen ein ganz, ganz großes Problem. Das Interessante ist, dass ja der Begriff nachhaltend aus der Waldfürsorge kommt, nämlich von Hans Karl von Karlowitz. Der hat 1713 gesagt in seinem Werk Silvicultura Economica, wie eine sotane Konversation und Anbau des Holzes anzustellen sei, dass es eine kontinuierliche, beständige und nachhaltige Nutzung gebe, weil es eine unentbehrliche Sache ist, ohne welche das Land in seinem Sein nicht bleiben mag. Das ist die Formulierung von ihm. Das ist also so Anfang des 18. Jahrhunderts, eine deutsche Sprache, der wir kaum noch mächtig sind. Aber im Endeffekt bedeutet das eben, gestalte deinen Wald so oder nutze deinen Wald so, dass er am Ende nur so viel Holz entfernt wird, dass das genau in der gleichen Zeit auch wieder nachwachsen kann, damit der Wald für die nachfolgende Generation, heute sagt man enkeltauglich, erhalten bleibt. Ist es ein Grund für dich, dass du den Wald gekauft hast oder dass du dich mit dem Wald beschäftigst? Du bist ja, und da komme ich nochmal drauf zurück, eigentlich aus der Mikrobiologie und hast sogar im Patentamt gearbeitet und machst da jetzt was ganz, ganz anderes.
Das ist richtig, ja. Also Nachhaltigkeit ist für mich wichtig auf jeden Fall. Und mir ist auch wichtig, meine Waldstücken zu erhalten. Was andere machen, darauf habe ich wenig Einfluss. Aber ich möchte schon einen Teil des Waldes gesund erhalten für künftige Generationen und auch, wie es in dem Zitat vorkam, als Landschaftselement, als wichtiges Element und auch für die Erholungsfunktionen, die einfach Städter ab und zu brauchen. Also soll einfach die Chance haben, durch den Wald zu spazieren und da auch ein schönes Erlebnis damit verbinden. Und ein anderer Aspekt der Nachhaltigkeit ist natürlich auch eine gewisse Wirtschaftlichkeit. Das heißt, es ist auch gut für den Wald. Es muss auch sein, dass man aus dem Wald ab und zu Holz entnimmt, zumindest aus einem Wald, den Menschen angepflanzt haben oder angelegt haben. Da sind wir jetzt wieder bei der Nachhaltigkeit. Man entnimmt eben nur so viel, wie nachwächst. Das heißt, dass meine Kinder, meine Enkel die gleichen Bedingungen oder die gleichen Chancen vorfinden, wie ich oder meine Generation sie gehabt hat und auch wieder Holz entnehmen können.
Ich komme noch mal darauf zurück, was du gesagt hast im Zusammenhang mit Wald und Familie. Du bist jetzt dabei zu überlegen, diese Konzeption noch für mehr Menschen zugänglich zu machen. Dann sag doch einfach mal gleich deine Telefonnummer an oder vielleicht deine Kontaktdaten, damit diejenigen, die dich hören, Familien, Schulen oder pädagogische Einrichtungen einfach Kontakt aufnehmen können.
Ja, super gerne. Ganze Schulklassen im Wald sind immer ein bisschen schwierig, aber interessierte Projekte mache ich immer gerne. Deswegen spreche ich die Sachen ja auch gerne im Dialog ab, was die Leute tatsächlich erwarten. Also, man erreicht mich telefonisch unter der 0151 2886 5756 und es ist gerade eine Homepage in Vorbereitung, Biologin B als ein Wort. Kommt einfach daher, dass viele Barbara nicht richtig schreiben können und dann habe ich es einfach abgekürzt mit B. Also Biologin B wird die Homepage für die Aktionstage im Wald. Und Aktionstage sind eigentlich mein Hauptaugenmerk, also Betriebsausflüge für Firmen, einfach mal anders als nur essen zu gehen oder nur mit Töpfern oder Ähnlichem bespaßt zu werden. Bei mir kann man eben in den Wald und dort auch was arbeiten. Und sich auch Sachen mitnehmen für den eigenen Garten oder für Nachhaltigkeitsmaßnahmen vor der eigenen Haustür. Und zwar in der Regel starten wir immer am Bahnhof Beele-Teilstetten. Nach Absprache kann ich auch in anderen Waldstücken was machen. Aber in Beele-Teilstetten plus ein bisschen Fußweg habe ich halt Flächen, wo ich ganz genau weiß, was ich darf und was ich nicht darf. Und in anderen Waldflächen ist es oft so, dass mir Leute ihr Stück anbieten und sagen, boah, ich müsste da so dringend das Brennholz rausräumen oder zu dichte Bäumchen rausschneiden oder ich will was pflanzen oder was auch immer, was Laien gut machen können. Und dann machen wir das natürlich auch gerne mit einem Team.
Das ist ja für mich jetzt, wenn ich das so höre, die unmittelbarste Form des nachhaltigen Arbeitens als Laie. Er wird angeleitet, macht gleichzeitig etwas, bewegt sich in der freien Natur, bewegt sich in der frischen Luft.
Genau, er hat etwas oder sie hat etwas für sich getan, für die Natur getan und kann noch was mitnehmen, um zu Hause weiter zu tun. Also beispielsweise sich Steckstäbe mitzunehmen aus den ausgeschnittenen Bäumchen, aus der Waldpflege, um da einen geordneten Laubhaufen in der Nähe anzulegen oder im eigenen Garten anzulegen. Dann hat man gleich wieder was für Kleintiere, für Insekten, für Igel getan. Also das geht da so weiter. Ich sage immer, Natur kann das. Und Natur kann das auch den Menschen vermitteln und die Menschen können sich dadurch auch ein Stück weit gesund erhalten.
Da fällt mir ein, mein Vater oder meine Eltern, die hatten jetzt bis letztes Jahr einen Garten und mein Vater hat vor vielen, vielen Jahren, kurz nachdem er eine Laube gebaut hat in dem Garten, einen, ich nehme an, das war so ein kleiner Nadelbaum oder irgendwas, der ist gefällt worden und er hat sich einen Ast mit so einem Nebenast genommen und hat den abgeschnitten, klar, an diese Hauswand, das war auch aus Holz, irgendwie dran genagelt oder irgendwie festgemacht. Und dann hat er entsprechend der Situation, wie dieser Stab sich, ohne dass er mit der Natur oder mit der Erde verbunden war, hat der Stab sich geneigt und gesenkt, entsprechend der Luftfeuchtigkeit. Und der Stab hing jetzt die ganzen Jahre da dran und mein Vater hatte dann so eine Skala gebaut, so ähnlich wie bei der Sonnenuhr. Und er konnte immer sagen, jetzt haben wir niedrigen Luftdruck, jetzt haben wir hohen Luftdruck, jetzt wird es regnen oder jetzt bleibt es trocken. Und dann hat er dementsprechend auch immer im Garten gegossen und das hat doch funktioniert. Da war ich völlig perplex. Da sagt er ja, egal ob das Stämmchen oder der Ast noch mit dem Baum verbunden ist, der reagiert trotzdem. Also ich wusste das nicht, aber das ist faszinierend. Das stimmt, ja, richtig?
Na, er reagiert auf Luftfeuchtigkeit, nicht Luftdruck, sondern Luftfeuchtigkeit. Und die Feuchtigkeit bewirkt ja in den Zellen des Holzes, dass sie entweder quellen oder schrumpfen. Es ist so ein bisschen wie ein Bimetallstreifen, der sich dann stärker oder weniger
Okay,
stark
okay,
bewegt,
okay.
je nachdem von welcher Seite, also in dem Fall wahrscheinlich von außen, mehr Feuchtigkeit oder mehr Wärme kommt. Kann ich mir schon vorstellen. Habe ich leider noch nie gebaut. Würde ich mir gerne mal angucken.
Sag mal so, man weiß das ja auch bei Echtholzmöbeln, die sollte man ja auch pflegen und am besten sollte man sie mit Olivenöl pflegen, weil das Holz trotzdem noch atmet. Ist das richtig? Das ist.
Na, dass die Feuchtigkeit immer noch durchpassieren kann, dass es nicht wie ein undurchlässiger Schutzlack ist, ja. Olivenöl kann sein, dass es leicht ranzig riecht, aber da kennen sich die Möbelspezialisten, glaube ich, besser aus. Das
Ja,
ist
das
nicht
ist
ganz so.
richtig. Was kann man denn bei dir im Wald außer Unterstützung bei der Waldpflege noch alles so anstellen? Oder welche Ideen hast du noch?
Es gibt bei mir verschiedene Ausrichtungen. Man kann entweder nur einen ganz einfachen Waldspaziergang machen. Da würde ich dann verschiedene Beispiele des Waldumbaus zeigen. Also von ganz einfach bis hin zu sehr aufwendig. Von 10 Jahre alt bis hin zu ganz frisch durchforstet. Also da kann man alles in einem bequemen Spaziergang einfach mal gezeigt bekommen, richtet sich an Laien. Dann kann ich das Ganze natürlich sehr gerne kombinieren mit Maßnahmen zu Klimaschutz im Alltag. Also was kann ich beitragen zu Treibhausgaseinsparung oder auch für den eigenen Geldbeutel? Wo kann ich sparen und trotzdem noch was Sinnvolles tun? Und dann gibt es natürlich die Aktionstage für diejenigen, die richtig mit anpacken wollen und die am Abend sagen wollen, hey, guck mal, das habe ich geschafft hier. Kann ich sehen, wo ich mich überall durchgearbeitet habe. Vielleicht noch zu dem, was wir da machen. Also die Leute kriegen natürlich keine Motorgeräte in die Hand, sondern nur, ich nenne es jetzt mal bessere Gartenwerkzeuge, die man als Laie gut bedienen kann. Und dann knipsen wir tatsächlich Bäumchen ab. So ungefähr in Weihnachtsbaumgröße kann man sich das vorstellen. Und zwar Kiefernbäumchen, die einfach viel zu dicht stehen. Die nach dem Waldumbau natürlicherweise sehr dicht wachsen. Was aber wiederum sehr viel Wasser zieht, und Wasser ist ja bei uns knapp und wertvoll, und was aber auch, wenn es zu trocken ist, eine große Brandlast ist, und deswegen muss es tatsächlich ausgedünnt werden. Normalerweise sagt man ja, die Natur kommt alleine klar, da muss man nichts pflegen, aber wenn der Mensch eben mal eingegriffen hat, dann muss man sich auch kümmern, dass es wieder in Bahnen kommt, in der die Natur alleine klarkommt. Da kann man sich dann wieder diese Steckstäbe rausschneiden, mit denen man im eigenen Garten alles Mögliche bauen kann. Also schönes, gerades, naturbelassenes Kiefernholz, da fällt einem eine ganze Menge zu ein. Oder dann halt einfach mit der Familie in den Wald, egal ob Kindergeburtstag oder ob das Familientreffen, kann ich in den Wald, ohne vorher die Fenster putzen zu müssen, und mich trotzdem toll mit der Familie austauschen.
Gute Idee. Weihnachten ist gerade vorbei und da ist man ja immer auf der Suche nach einem guten Weihnachtsbaum. Kann man sich denn da auch bei dir melden?
Ich mache es immer zweimal im Jahr, und zwar am letzten Adventssonntag und am 23.12. jedes Jahr kann man bei mir ab Bahnhof Bildezeilstätten starten, und dann läuft man das Waldstück und jede Familie kann sich ein Bäumchen aussuchen. Kommt immer sehr gut an.
Das ist ja cool. Kostenbeitrag für diese Veranstaltung?
Ist auf freiwilliger Basis, also keine festen Preise.
Okay.
Ich mache das auch gerne, dass die Leute so das zahlen, was sie können.
Ja.
Natürlich kann ich nicht alles kostenlos machen, aber es gleicht sich meistens ganz gut aus, dass Menschen dabei sind, für die 20 oder 50 Euro gar nichts sind, und andere dabei sind, für die 3 Euro schon Wochenpensum für Essen sind. Also ich bin da flexibel.
Für manche ist es wahrscheinlich dann die einzige Chance, wirklich ein schönes Bäumchen zu haben. Und das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Sache. Es ist auch eine Art von Nachhaltigkeit, ne? Denn, sag mal, zur Nachhaltigkeit gehört ja Soziales, Ökologisches und Ökonomisches. Und das Soziale sollte man nie außer Acht lassen. Aber es sollte eben immer alles in einer gewissen Einheit passieren.
Genau, das ist der Aspekt, den der Wald in allen 3 Teilen verkörpert. Es gab übrigens mal ein Experiment, da hat man Eintritt verlangt für den Wald. Ich weiß leider nicht, wie es ausgegangen ist, um diesen sozialen Aspekt nochmal hervorzuheben. Wir alle dürfen ja kostenlos durch den Wald spazieren, also eigentlich durch das Eigentum anderer Leute spazieren. Und die sollen sich dann gefälligst kümmern, dass das alles schön aussieht, und werden noch voll gemeckert, wenn da zu viele Wuchshüllen oder irgendwas anderes drin steht. Also da bin ich schon auch immer für eine gewisse Gerechtigkeit.
Ich glaube, du bist einfach jemand, der macht, der tut. Ist das richtig?
Das ist richtig. Ich mache es. Ich will, dass es gemacht ist. Und ich würde gerne Leute dran teilhaben lassen, aber wenn keiner kommt, dann mache ich es auch alleine. Also ich muss zugeben, ich habe es jetzt viel zu lange liegen lassen, tatsächlich meinen eigenen Wald so aufzuräumen, wie ich es mir vorstelle, weil ich immer dachte, da müssen doch die vielen Gruppen mit dazukommen und teilhaben. Und die vielen Gruppen kamen aber nicht in den Mengen, wie ich es mir gedacht habe, oder sie haben dann wesentlich weniger gemacht, als ich dachte. Und ich habe festgestellt, boah, ich bin eigentlich alleine bald schneller, als wenn ich so eine Gruppe anleite. Aber trotzdem ist es mir wichtig, dass die Gruppen mit in den Wald können. Das ist richtig, ich will auf jeden Fall machen, egal ob alleine oder mit Leuten.
Aus meiner Perspektive, schon beim ersten Gespräch, habe ich das Gefühl gehabt, du bist eine Macherin. Und genau das hat mir unwahrscheinlich Spaß gemacht, und deshalb habe ich dich auch zum Gespräch geholt.
Ja, ganz lieben Dank. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Danke für das Interesse, danke fürs Weitertragen, und ich würde mich über viele Anmeldungen freuen.
Ja, ich werde auf alle Fälle in den Shownotes nochmal die Telefonnummer hinterlegen und ich werde dann in nächster Zeit sogar Weiterbildungsveranstaltungen organisieren, in denen es auch darum geht, wie man mit sich selbst achtsam umgehen kann. Und ich glaube dann, ich hoffe, ich vergesse es nicht, dann werde ich sagen, dann geht doch, fahr doch mal nach Belitz in den Wald.
Sehr gerne.
Ich habe als Abschluss noch ein sehr schönes Zitat, mit dem möchte ich gerne enden. Und zwar, wer Bäume setzt, obwohl er weiß, dass er nie in ihrem Schatten sitzen wird, hat zumindest angefangen, den Sinn des Lebens zu begreifen. Dieser Spruch ist von Rabindranath Tagore. Ich glaube, da ist eine ganze Menge dran, denn der Wald, die Bäume werden länger leben als wir. Aber wir haben die Chance, dem Wald ein bisschen von dem zu geben, was wir für wichtig erachten und wie wir den Wald schätzen. Du tust es schon. Und wir könnten, sollten, dürften uns vielleicht dem anschließen, im Kleinen wie im Großen, nichts in den Wald werfen, ab und zu mal im Wald etwas tun, was für den Wald gut ist, denn das ist auch für uns gut. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, liebe Barbara, für dieses wunderschöne Gespräch und ich denke, wir sehen uns wieder.
Super, danke dir auch.
Und das war sie schon wieder, die extra Portion Mutmachgeschichten. Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcast@rino-story.de. Als kleines Dankeschön für Sie und Ihre Treue erhalten Sie ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Herzlich Ihre Ria Neute, bekannt als Rino Mutmacherin.